Einen wunderschönen guten Morgen. Ich soll herzliche Grüße mitbringen. Und zwar in der letzten Woche haben wir uns als Pastoren auf der Theologischen Woche in Eversbach getroffen. Und da ist es fast ein Stück weit Tradition, dass man guckt, wer im Umkreis ist auch da und wer ist bereit für einen Kanzeltausch, damit man die Woche voll genießen kann oder sich voll theologischen Themen widmen kann. Wir hatten das Thema Gesetz und Evangelium, ein klassisches theologisches Thema, was sehr zentrale Auswirkungen in den ganzen Bereich von Verkündigung, von Gemeinde hat. Und da waren einige Theologen da, die sehr interessante Impulse gegeben haben. Von daher viele Grüße von der Theologischen Woche, von Wilfried Haubeck, dem Rektor des Seminars, und auch von der Bundesgemeinschaft. Ein paar Sätze zu mir. Ich heiße Arthur Wiebe, bin 31, glaube ich. Und irgendwie wird das Alter immer unwichtiger, keine Ahnung. Bin Pastor in Kriftel und Salzheim, der FEGs, zwei kleine Gemeinden, jeweils 30 Mitglieder. Und freue mich, heute Morgen hier zu sein. Markus und ich und auch noch Patrick Will, wir treffen uns in regelmäßigen Abständen, um einander auszutauschen, füreinander zu beten. Von daher ist der Kontakt entstanden. Und ich freue mich sehr darüber. Ja, vielleicht nochmal zu Psalm 14. Vielleicht machen wir das Bild schon mal drauf. Genau, zu Psalm 14. Warum habe ich diesen Psalm genommen? Er ist ja ziemlich heftig. Sage ich nachher mal ein paar Sätze nochmal zu. Ich bin in meiner Freizeit, ich habe noch in der deutschen Labrie Kontaktarbeit involviert. Labrie ist verbunden mit dem Namen Francis Schaeffer. Und die beschäftigen sich mit Menschen, die wirklich Glaubensfragen haben, auch intellektueller Art. Und gerade auch im Zusammenhang in den letzten Jahren mit der Beschäftigung mit dem Neo-Atheismus, sprich Dawkins, Gotteswahn und so, ist im letzten Jahr ein Vortrag entstanden und dann auch diese Predigt, die ich im Rahmen da in Hannover dann auch gehalten habe, bei einem Gottesdienst. Und von daher bin ich sehr gespannt. Und wer dann nachher noch Fragen hat zu Labrie oder zu mir oder zu der Predigt, zu dem Text, kann gerne auf mich hinzukommen. Es gibt da so viel zu sagen. Ich habe das Predigtthema genannt, offene Augen für Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir, wie es Ihnen geht. Ich tappe von Zeit zu Zeit manchmal gern im Dunkeln. So, wenn ich abends meine Schreibtischlampe lösche und mich dann quer durch den Raum zu der Tür bewege, inzwischen steht da so ein Stehpult, ich muss da ein bisschen aufpassen, dann halte ich so die Arme und Hände wedelnd vor mich hin und suchend, damit ich nirgendwo gegenlaufe. Ich mache das manchmal gerne, weil ich denke, mir macht es Spaß, mich auch auf andere Art und Weise mal durch den Raum zu bewegen. Möglichst natürlich, ohne an irgendwelche Gegenstände zu stoßen. Oder wenn man einen größeren Raum hat, kann man Gegenstände auch hören. Ja, durch die Schritte, wie es halt. Ich bin auch musikalisch und ein Stück weit und man kann Gegenstände auch hören, ob vor einem was ist. Und ich finde das sehr spannend, sich dieser Erfahrung mal auszusetzen. Ich glaube, richtig schmerzhaft wird sein, wenn man dann so wedelnd und tastend vor sich und die Tür genau zwischen die Hände auf die Nasenspitze tritt. Ist mir, glaube ich, mal fast passiert. Vielleicht kennen Sie das auch, vielleicht kennst du das auch, sich im Dunkeln zu bewegen, weil man vielleicht mal unfreiwillig ins Dunkel geraten ist. Man ist in den Keller gegangen, als Kind oder jetzt, Mutter schickt da einen runter und dann schaltet der Vater so mir nichts, dir nichts, oben an der Tür einfach das Licht aus, weil er Strom sparen will und denkt, wir hatten das Licht angelassen und weiß nicht, dass sie gerade unten sind. Oder die Geschwister wollen einen Streich spielen und wissen, dass man im Dunkeln ein bisschen Angst hat. Da kann der Weg nach oben zu einem echten Hindernisparcours im Dunkeln werden. Und normalerweise, wenn man sich so im Dunkeln bewegt, hat man ja die Augen offen, oder? Weil irgendwo durch ein Fenster oder durch eine Öffnung, durch eine Straßenlaterne noch so schemenhaft Licht in den Raum trifft und man Dinge vielleicht doch noch wahrnehmen kann. Ich glaube aber wirklich gefährlich ist es, im Dunkeln die Augen auch noch zu schließen. Ich würde geradezu sagen, es wäre, um in der Sprache des Psalms zu bleiben, es wäre närrisch, es wäre dumm. Und zu meinen, man würde heil ankommen. Nur wer mit offenen Augen für das Licht im Dunkeln tappt, und ich glaube, wir tappen manchmal wirklich im Dunkeln in unserer Welt, der geht mit offenen Augen durchs Leben. Und in der Bibel gibt es einen Text, der das ein Stück weit aufgreift. Und wie schon angekündigt, es ist der Psalm 14, der einen Bruder hat mit Psalm 53. Sehr spannend, was die Bibel doppelt sagt, ist doppelt wichtig. Von daher lohnt es sich, sich diese Psalmen mal anzugucken. Und dieser Psalm, diese Psalmen sind ja Lieder, die David geschrieben hat, ein Großteil von denen, und vor 3000 Jahren. Und dieser Psalm will so ein Lehrstück sein von seinem Gott. Und ich möchte diesen Psalm 14 nochmal vorlesen, weil was doppelt in der Bibel steht, gehört auch doppelt gelesen. Und möchte dich bitten, zur Ehre Gottes dazu aufzustehen. von David. Die Unverständigen reden sich ein, es gibt keinen Gott. Sie sind völlig verdorben, ihr Tun ist abscheulich, unter ihnen ist niemand, der Gutes tut. Der Herr blickt vom Himmel herab auf die Menschen. Er will sehen, ob es da welche gibt, die Verstand haben und nach ihm fragen. Doch alle sind sie von ihm abgefallen, verkommen sind sie alle miteinander. Niemand ist da, der Gutes tut, nicht einmal einer. Sie sind blind, sagt der Herr. Wo bleibt der Verstand dieser Unheilstifter? Sie fressen mein Volk, als wäre es Brot, doch mich nehmen sie alle nicht ernst. Bald schon werdet ihr furchtbar erschrecken, denn Gott hält zu denen, die ihm gehorchen. Ihr wolltet die Hoffnung der Armen zerstören, der Herr aber gibt ihnen sicheren Schutz. Wie sehnlich warte ich darauf, dass Israels Retter vom Zionsberg kommt. Wenn der Herr die Not seines Volkes wendet, dann werden sie jubeln, die Nachkommen Jakobs. Ganz Israel wird sich freuen. Vater im Himmel, und so bitte ich dich, dass du uns dein Wort durch deinen Geist aufschließt, dass du in unser Herz, in unser Leben redest. Danke für dein kostbares Wort, dass du uns auch diesen Text gegeben hast. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst. Amen. Ich habe mal 2, 3 Punkte mitgebracht. Und den ersten möchte ich mal nennen, nimm deine verschlossenen Augen für Gott wahr. Wenn wir ins Alte Testament reinschauen, dann geht das Alte Testament davon aus, Gott gibt's. Das Weltbild im Alten Testament ist, Gott gibt's. Und alle anderen Götter sind Nichtse. Nichts zu bedeuten, haben nichts zu bedeuten, haben keine Relevanz. Es gibt diesen einen Gott, diesen Schöpfer, der sich seinem Volk offenbart hat. Und von daher, in diesem Psalm 14 wird jemand beschrieben, der verschlossene Augen vor der Realität Gottes hat. Vor der Realität Gottes, die größer ist als sein Leben, die größer ist als das, was er vor Augen hat. Und deshalb sagt David, die Unverständigen reden sich ein, es gibt keinen Gott. Praktisch, wer nicht mit Gott rechnet, der hat es nicht ganz begriffen. Oder wie Luther übersetzt, die Toren sprechen in ihren Herzen. Und ich habe an dieser Stelle in der Vorbereitung mal in den Urtext hineingeschaut und habe eine Entdeckung gemacht, die mich sehr begeistert. Und von daher entsteht heute eine Verknüpfung. Und habe eine Entdeckung gemacht, da steht in dem Hebräischen das Wort für diesen Unverständigen, für diesen Narr oder für diesen Toren, Nabal. Steht das Wort Nabal in der Einzahl. Also nicht die Unverständigen, sondern der Dumme, der Tor, der Törichte. Und das bedeutet töricht sein. Und wer die Bibel kennt und dieses Wort Nabal hört, da klingelt irgendwas. Dieses Wort Nabal ist nämlich auch Name. Ich würde mein Kind nicht so nennen, aber dieses Wort Nabal ist gleichzeitig auch ein Name für einen Menschen, mit dem David, der diesen Psalm geschrieben hat, dicke Probleme hat. Wir finden diese Geschichte in 1. Samuel 25 und es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Und da hat David es mit einem Mann zu tun, der Nabal heißt, der nicht nur Nabal heißt, sondern es auch wörtlich ist, nämlich ein Dummkopf. Er ist wirklich einer, denn dieser Nabal hat verschlossene Augen für Gott. Hat verschlossene Augen für Menschen, die seine praktische Hilfe nötig haben. David, und wenn wir die Geschichte lesen, in 1. Samuel 25, kommt nämlich mit seiner Mannschaft, mit seinen Partisanen, kann man heute sagen. Es war ja so eine Gruppe, die durch die Lande gezogen ist, sich versteckt hat. Und David musste sich verstecken vor dem König Saul. Er kommt mit seiner Mannschaft zu diesem Nabal an einem Festtag und erwartet nach den damaligen Regeln der Gastfreundschaft aufgenommen und bewirtet zu werden. Ja, wenn jemand an der Tür ist und als Besuch kommt, der kriegt erstmal was vorgesetzt. Der kriegt zu essen, der bekommt ein Bett oder eine Übernachtungsmöglichkeit. Doch David wird von diesem Nabal ziemlich entwürdigend abgewiesen. Obwohl David für diesen Nabal auch mal Bodyguard gespielt hat, ja, ihn beschützt hat. Und nun will dieser Nabal ihn auf einmal gar nicht mehr kennen und bezeichnet ihn als irgendeinen Dahergelaufenen. Nabal ist jemand, den interessiert nur sein Reichtum. Und von dem will er nichts hergeben, entgegen der damaligen Gastfreundschaftsvereinbarung. Von dem will er nichts hergeben, wer ihn beschützt hat, wer für ihn da war, das spielt auf einmal überhaupt keine Rolle mehr. Und der Friedensgruß Gottes, mit dem David ankommt, der wird abgewiesen. Nabal, der Dummkopf, verschließt die Augen vor Gott. und meint, damit gut durchs Leben zu kommen. Er will sich selber Gesetz sein. Er meint, selber mit seinen eigenen Ansichten durchs Leben zu kommen und seinen eigenen Kopf durchzusetzen. Mal zurück zu dem Psalm 14. David bleibt aber nicht dabei stehen, bei diesem einen Nabal. Er zeichnet in diesem Psalm ein Bild von Menschen, die in ihrem Leben nicht mit Gott rechnen. Die mit ihrem Leben nicht nach Gott fragen und die sich mit ihrem Leben auch nicht vor Gott verantworten. Sie haben eben nicht die Maßstäbe aus der Beziehung zu Gott, die in Gottes Augen gelten, weil sie eben diese lebendige Beziehung zu dem Schöpfer nicht haben. Nicht damit rechnen, sich nicht darauf einlassen, Gott nicht suchen. Und vielleicht fallen ihnen solche Menschen in ihrer Umgebung ein, die vielleicht so ein Nabal sind. Gehen Sie bloß nicht hin und sagen Sie denen das. Aber die vielleicht ein Nachbar, vielleicht ein Kollege, vielleicht jemand aus der Familie, die sich selber gesetzt sind und somit an Gottes Stelle setzen, die nur in die eigene Tasche wirtschaften und die vielleicht noch froh sind, dass in der Wirtschaftskrise nochmal Bonus rauskommt und das auch noch mit absahen. Jemand vielleicht, der nur über seine eigenen Interessen verfolgt, vielleicht Geld scheffelt und damit buchstäblich über Leichen geht. Und der Psalmdichter David kommt in Bezug auf solche Menschen, die atheistisch denken, die nicht mit Gott rechnen und so auch leben, zu dem Schluss, sie sind völlig verdorben. Ihr Tun ist abscheulich, unter ihnen ist niemand, der Gutes tut. Das klingt ziemlich drastisch. Und das hört man heute nicht mehr so. Alle Menschen sind verdorben ohne Gott. Und aber das ist biblische Wahrheit. Weil nur Gott als Schöpfer allen Lebens weiß, wie Leben wirklich am besten funktioniert. Und es ist in seinen Augen, so drückt David das aus, einfach zu kurz gedacht und gelebt, Gott einfach aus dem Leben auszuklammern. Ein Leben ohne Gott, das zeichnet David hier in seinem Psalm als Bild, hat Konsequenzen, weil der Mensch sich damit selber zum Gott aufspielt. Und letztendlich nicht klar ist, und ich glaube, darunter leiden wir alle, dass nicht klar ist, was ist richtig, was ist falsch, was ist wahr, was ist unwahr, was gilt denn nun, was ist verbindlich und was ist unverbindlich. Wer sein Leben ohne Gott lebt, sagt David in diesem Psalm von Gott her, mag es noch so ein schlauer Kopf sein, der gilt als Dummkopf, als Narr, weil er mindestens nur die halbe Wahrheit des Lebens verstanden hat. Und David fordert, und da möchte ich das auslegen, uns heute mit diesem Psalm dazu auf, unsere verschlossenen Augen für Gott wahrzunehmen. Naja, vielleicht denken Sie jetzt, ich glaube doch an Gott. Ich habe die Beziehung zu Jesus. Ich glaube, dass es ihn gibt. Reicht das nicht? Ich würde sagen, ja, aber auch nein. Denn neben einem sogenannten, ich nenne es mal theoretischen Atheismus, der überhaupt nicht davon ausgeht, dass es Gott gibt, der nicht an Gott glaubt, der Gott wegerklärt, gibt es auch einen praktischen Atheismus, der ziemlich weit verbreitet ist. Ich glaube auch unter uns Christen. Einen praktischen Atheismus, da glauben Menschen an Gott, an Jesus, vielleicht auch irgendwie, dass es einen Gott gibt und sagen es auch nach außen. Ich bin doch Christ, ich gehöre doch zu Jesus. Aber in ihren Herzen, du hast vorhin das Wort gelesen, Gott schaut das Herz an, in ihrem Herzen sind sie Atheisten. Denn Gottes Existenz hat keine Konsequenzen in ihrem Leben, hat keinen Ausfluss, hat keine praktische Relevanz, weil Gott für sie unendlich weit weg ist und die lebendige Beziehung, die sich im Alltag ausdrückt, zu ihm fehlt. Und diese Anschauung ist auch unter uns Christen weit verbreitet oder in unserem Umfeld. So, Gott hat höchstens am Sonntag oder bei der Geburt, bei der Trauung oder bei dem Tod ein Wörtchen mitzureden. Solche Menschen bezeichnet David mit seinem Psalm als Unverständige. Sie haben es nicht verstanden. Menschen, die zu kurz denken und leben. Und David kommt aufgrund seiner Erfahrung, die er auch mit Nabal gemacht hat, zu einem ziemlich traurigen Schluss. Und das soll uns jetzt nicht die Stimmung verderben. Es kommt nachher noch was Besseres. Aber erstmal das nochmal wahrzunehmen. Er kommt zu dem traurigen Schluss in Vers 3. Doch alle. Also alle Menschen sind von ihm, nämlich von Gott, abgefallen. Verkommen sind sie alle miteinander. Niemand ist da, der Gutes tut, nicht einmal einer. Paulus zitiert das in einem ganz zentralen Vers in Römer 3 auch. Ja, und baut darauf hin, das auf, was Jesus getan hat. Also nicht nur Nabal ist so einer, sondern alle Menschen. Nicht nur irgendeiner da draußen, sondern David Sagt ich selber, er selber auch. Also sind wir alle Menschen so ein Nabal, der von Grund auf nicht nach Gott fragt, von Grund auf nicht nach Gott sucht, und das klingt deprimierend. Ist aber das Weltbild der Bibel, das auch mit der Realität zusammenpasst, wie wir sie jeden Tag erleben. Dass Menschen Dinge tun, die uns einfach sprachlos lassen, das hat damit zu tun, dass Menschen nicht nach Gott fragen. Dass Menschen nicht aus der Beziehung zu Gott durch Jesus Christus leben. Alle Menschen haben letztendlich verschlossene Augen für Gottes Realität in ihrem Leben und tappen mit geschlossenen Augen irgendwie im Dunkeln. Und ich möchte Ihnen Mut machen, die verschlossenen Augen in unserem Leben für Gott wahrzunehmen, zu entdecken. Da ist keiner ausgenommen. Wir alle sind Nabal und tappen im Dunkeln. Und wir sind darauf angewiesen, dass Gott etwas tut. Dass nicht wir etwas tun, sondern dass Gott etwas tut, nämlich uns die Augen öffnet und mit seinem heiligen Licht in unser Dunkel hineinleuchtet. Und da passiert etwas, was unglaublich schön ist. Da passiert etwas, was unglaublich rettend ist. Da passiert etwas, dass man Jesus vor Augen gemalt bekommt. Und da komme ich zum zweiten Punkt. Öffne deine Augen für Gott. Nämlich, wenn wir zurückgehen zu der Geschichte, zu David und von David und Nabal. David ist stinksauer. Ja? David ist stinksauer und er will sich an diesem Nabal rächen. Für die Unverschämtheit und diese Entwürdigung. Er ist blind vor Wut und möchte diesen Nabal am liebsten was? Einen Kopf kürzer machen. Möchte ihn umbringen. Doch Gott sei Dank hat dieser Nabal, was hat er? Eine sehr, sehr kluge, eine sehr, sehr treue, eine schöne, würde ich sagen, Frau mit dem Namen Abigail. Abigail, hebräische Namen haben immer eine Bedeutung. Freude, Jauchzen des Vaters, ja, heißt das wörtlich übersetzt. Und der Vater, falls er damals noch gelebt hat, konnte sich wirklich über seine Tochter Frauen freuen. Nämlich diese Abigail, sie hat offene Augen. Nicht nur für das, was drumherum ist, sondern hat vor allen Dingen offene Augen für den lebendigen Gott. Sie will weder, dass David ihrer Familie etwas antut, noch dass dieser David in seiner Wut, in seiner blinden Wut schuldig vor Gott wird, indem er sich an Nabal rächt. Und sie beschwichtigt David, indem sie, okay, hinterm Rücken ihres Mannes, David und seinen Mann reichlich und großzügig versorgt, im Auftrag von Gott. Und David ist ihr ziemlich dankbar für ihr weises Handeln. Und die Geschichte geht nachher so weiter, als Nabal das erfährt, fällt er tot um, fast, ja, also kriegt einen Schlag und stirbt dann ziemlich kurz danach. Und David ist dieser Abigail so dankbar, dass er was? Sie nachher zur Frau nimmt, ja, und auch jauchzen kann über eine so treue, kluge und gottesfürchtige Frau. Spätestens hier merkt auch so ein David, der als Mann Gottes bezeichnet wird, ein Mann nach dem Herzen Gottes, dass er genauso offene Augen für Gottes Realität nötig hat, wie alle anderen Menschen auch. Denn Menschen wie Abigail, die offene Augen für Gott haben, versuchen alles dran zu setzen, dass die Macht von Sünde eingedämmt wird, dass sie begrenzt wird, dass sie gestoppt wird, dass sie nicht einfach freien Lauf hat. Und Menschen blind vor Wut gibt es auch unter uns Christen. Ja, okay, wir graben das dann irgendwo so ein, ja, und lassen das dann woanders raus. Dass die Macht von Sünde begrenzt wird. So eine Abigail ist ein Jauchzen des Vaters, Jauchzen auch des Vaters im Himmel, wo Sünde im Namen Gottes eingedämmt, begrenzt und gestoppt wird. Und auch David ist so jemand, der Gottes Hilfe braucht. Und im Psalm dreht er deshalb aus Gottes Blickwinkel den Spieß um, indem er sagt, im Vers 2, der Herr, der Gott, der Bundesgott Israels, der Herr blickt vom Himmel herab auf die Menschen und er will sehen, ob es da welche gibt, die Verstand haben und nach ihm fragen. Und das ist die tolle, gute Nachricht, die tolle Botschaft gegen jede Art von hoffnungslosen Atheismus, gegen jede Art auch von Leiden unter dem, was Menschen tun, auch in unserem Leben, die nicht nach Gott fragen. Das ist die gute Nachricht von Gott, dass Gott den Himmel öffnet. Gott selber öffnet seine Augen und macht sich auf die Suche nach Gottsuchern. Er öffnet sozusagen das Fenster des Himmels und hält Ausschau nach Menschen, die klug sind und sich auf den Weg machen und nach Gott fragen. Nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag Gott suchen. Gott macht sich auf die Suche nach Gottsuchern. Und diese Menschen sind in Gottes Augen klug. Menschen mit Köpfchen. Menschen, die mit offenen Augen durchs Leben gehen für Gott und für andere Menschen. Denn genau dafür ist der Mensch von Gott geschaffen, für diese lebendige Beziehung zu seinem Schöpfer an jedem Tag. Und das drückt sich in so einem Dreieck aus. Ist der Mensch Beziehung zu Gott hat, aber auch Beziehung zu anderen Menschen. Und das aus der Beziehung zu Gott heraus tut. Weil Gott weiß, wie Beziehung funktioniert. Und er weiß, dass der Mensch es nötig hat, eine Beziehung zu Gott zu haben, um komplett zu sein. Weil er weiß, dass diese Beziehung von Grund auf zerbrochen ist. Weil der Mensch, und das liegt uns allen inne, selber Gott sein will. Wir Menschen sind geborene Atheisten und unfähig, mit unseren Blicken Gott zu finden. Und wir tappen da mit geschlossenen Augen absolut im Dunkeln. Und deshalb schaut Gott nicht nur aus seinem Himmelfenster und guckt so, naja, was machen die Menschen da, sondern hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschickt, damit er den Bruch zwischen Gott und Menschen kittet, damit er sich in diesen Riss stellt und damit er die bleierne Gottesmüdigkeit von unseren Augen wegnehmen kann. Und Gottes Antwort auf eine Gottvergessenheit, ob theoretisch, ob praktisch, ob am Sonntag oder an jedem Tag der Woche, ist, dass er in Jesus Christus nachweisbar, historisch nachweisbar selber Mensch geworden ist. Dieser Jesus, dieser Sohn Gottes, hat auf der Welt gelebt und gezeigt, wer Gott wirklich ist, nämlich jemand, der offene Augen hat von Gott her, der offene Augen hat für Menschen, der sich freien Blickkontakt zu den Menschen wünscht. Jesus Christus ist stellvertretend am Kreuz gestorben und auferweckt worden, damit was? Die Macht der Schuld und Sünde endlich begrenzt wird. Damit wir uns nicht in die Haare kriegen müssen, sondern damit wir einander sagen können, so wie das die Mutter vielleicht früher gemacht hat, wenn man sich gekloppt hat, ja, und sagt, jetzt stellt euch mal gegenüber, ja, sagt, bitte um Verzeihung, und der andere bitte um Verzeihung, man versöhnt sich wieder. Das hat Jesus Christus möglich gemacht. Und das ist die Kernkompetenz von uns Christen, dass wir vergeben können. Und wenn du etwas in dir rumträgst, wenn sie etwas in sich rumtragen, was grollt, was wütend macht, was den anderen am liebsten einen Kopf kürzer machen würde, der einzige Lösungsweg ist Vergebung. Manchmal muss da ein Dritter dabei. Gott hat uns durch Jesus Christus fähig gemacht, einander zu vergeben. Und somit kann nach dem Zeugnis der Bibel nur der Mensch ein Gottsucher und ein Gottesentdecker sein, der an diesen Jesus Christus glaubt, der Vergebung möglich gemacht hat und sich auf seine Schuldbegrenzung beruft. Und solche Menschen gelten in Gottes Augen als klug, weil sie Gottes Realität in ihrem Leben mit einbeziehen, in ihre Beziehung mit einbeziehen und damit selber zu Schuldbegrenzern werden. Was sind Menschen wert, die in den Riss treten und sagen, hört doch mal auf zu kämpfen. Hört doch mal auf, einander zu bekriegen. Vergebt doch einander. Was sind solche Menschen, ein Jauchzen Gottes, des Vaters, die in den Riss treten? Und wir haben solche Menschen nötig. Und wenn du das Gefühl hast, Gott möchte dich dafür gebrauchen in der nächsten Woche, dann tu das. Werd zu Schuldbegrenzer. Und damit selber zu Schuldbegrenzern werden, weil sie im Namen Jesu Christi anderen vergeben können und anderen Vergebung lieb machen können, weil Gott ihnen vergeben hat. Gottes Existenz hat durch Jesus Christus praktische Konsequenzen in ihrem Leben. Und nur solche Menschen dürfen sich Christen und Kinder Gottes nennen und in Christus die Antwort auf Davids Gebet am Ende von Psalm 14 finden. Dieser Vers 7, der drückt eine Stimmung aus, die sehnsüchtig auf den Retter, sehnsüchtig auf Gott wartet. Vers 7, wie sehnlich warte ich darauf, dass Israels Retter vom Zionsberg kommt. Wenn der Herr die Not seines Volkes wendet, dann werden sie jubeln, die Nachkommen Jakobs. Ganz Israel wird sich freuen. Das ist in Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Und wenn du zu Jesus Christus gehörst, das Geschenk der Vergebung angenommen hast, dann darfst du jubeln. Dann darfst du dich freuen, dann dürfen sie freuen und jubeln, wenn sie an Jesus Christus glauben und durch ihn bei Gott ihren Zufluchtsort gefunden haben. Dann hat man offene Augen und leuchtende Herzensaugen für Gott. Da stimmt das Herz mit dem Kopf überein, weil Gott die Augen öffnet. Für sich, aber auch für die Menschen im Umfeld. Ich möchte zum Schluss kommen. Fragen an dein und mein Leben. Wo sind meine blinden Flecken für Gott? Ich glaube, die gibt es in meinem Leben, die gibt es in deinem, in ihrem Leben auch. Und Gottes Geist da reinzulassen. Und er zeigt auch was. Und zu sagen, Gott, ich möchte dich ganz konkret in diesem Bereich meines Lebens, ob es eine Schwäche ist, ob es eine Sünde ist, ob es der Umgang mit Medien ist, ob es der Umgang mit deinem Ehepartner ist, ob es der Umgang mit Menschen im Umfeld ist. Wo mache ich die Rechnung ohne Gott? Sich von Gottes Geist die Dinge zeigen zu lassen und sie ihm konkret anzubefehlen. Oder wo kann ich aus meiner Beziehung zu Gott heraus ein Schuldbegrenzer werden? Sieh, du wirst in der nächsten Woche ganz viele Möglichkeiten dazu haben. Und Gott ist mitten dabei, dass das möglich wird. Und ich möchte sie heute mit dem Psalm 14 einladen, eigene blinden Flecken zu sehen und sie mit Gottes Hilfe im Gebet loszuwerden. Ich habe in der letzten Woche auch die Erfahrung gemacht, dass es toll ist, Beichte in Anspruch zu nehmen. Ja, mit jemandem zu reden, zu beten und gesagt zu bekommen, die Sünden sind vergeben. Und so auch mit den blinden Flecken umzugehen und sie vor Gott zu bringen. Gottes Realität wahrzunehmen, ihn zu suchen, denn er ist zu finden. Und somit in Gottes Augen klug zu werden, gerade wenn man selber auch im Dunkeln tappt, lässt Gott sich gerne finden. Gerade wenn jemand versucht, einem das Lebenslicht auszuknipsen, ja, oder einem grollt und man nicht weiß, wo vorne und hinten ist, möchte Gott Zuflucht sein. Möchte Gott aus der Beziehung zu ihm Freude wecken. Er ist in Rufweite, nur ein Gebet weit weg. Und Menschen brauchen Zufluchtsorte. Und so ein Zufluchtsort will die Gemeinde sein. So ein Zufluchtsort will ihr Hauskreis sein oder auch Menschen, die einfach für sie da sein wollen. Und sie anzusprechen und zu sagen, hilf mir da an dieser Stelle. David hat das verstanden und will es mit dem Psalm 14 an uns weitergeben. Wer ohne Gott lebt, der wird sich irgendwann furchtbar erschrecken, weil er die Rechnung ohne Gott gemacht hat. Nur wer mit offenen Augen für Gott lebt, geht mit offenen Augen durch das Leben und hat auch offene Augen, nicht nur für Gott, sondern auch für andere Menschen und auch die Zukunft fürs Leben gefunden. Und das ist etwas, worüber wir großartig froh sein dürfen, dass Jesus Christus derjenige ist, der das möglich gemacht hat, der mir und dir, der uns die Augen geöffnet hat, nicht nur für Gott, sondern auch für den Menschen um uns herum. Und ich wünsche Ihnen, ich wünsche dir, dass Gott Ihnen begegnet, ob Sie gerade im Dunkeln tappen oder nicht. Ich wünsche dir Gottes Segen und offene Augen für diesen lebendigen Gott, der dich zu den Menschen schickt in der nächsten Woche. Amen.